So möchte ich auch heute Morgen sprechen über einen Mann, der nach dem Herzen Gottes ist. Gott sprach über ihn, über den König David und sagte, hier ist ein Mann, ein Mensch, der nach meinem Herzen ist. Was hat es ausgemacht? Warum hat Gott über ihn gesagt, dass er ein Mensch ist nach seinem Herzen? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber deswegen studiere ich gern, lese ich gerne über das Leben von David, um herauszufinden, wie kann ich leben? Was war es an seinem Leben besonders, dass Gott dazu brachte, zu sagen, ein Mann nach meinem Herzen, dem er auch gesagt hat, dass aus seiner Nachkommenschaft wird ewig jemand sitzen auf dem Throne Israels. Und wir alle wissen, dass natürlich niemand anders als Jesus Christus selbst sogar aus der Stammlinie von König David gekommen ist. Letzte Woche schauten wir den König Saul an. Er war eigentlich gedacht als der erste König, dass er eigentlich das sein sollte. Aber wir sahen letzte Woche, wo er versagt hat, wie er Gott nicht so ernst genommen hat, wie er das Wort Gottes nicht in den Vordergrund gestellt hat, sondern selber eher Angst hatte, mehr Angst hatte vor den Menschen, was die Menschen über ihn dachten, über seine eigenen Erfolge, als was er dachte, wie Gott über ihn denkt. Wenn wir beginnen hier in der Postgeschichte, einfach als Einstieg hier, und dann werden wir einige Punkte anschauen vom König David und möchte dich einfach dadurch herausfordern, einfach einen Hunger danach zu haben, vielleicht selber das Leben von David zu lesen. Findest du sogar im 1. Samuel-Buch findest du das Leben von David in Verbindung mit König Saul. Und im 2. Samuel siehst du, wie David dann als König geherrscht hat und gedient hat. Aber hier in der Apostelgeschichte sehen wir nämlich das zitiert, was auch schon im Alten Testament Gott gesagt hat. In Kapitel 13 und Vers 22 oder Vers 21, es heißt, und von da an begehrte Israel einen König und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kisch, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, 40 Jahre lang. Und nachdem er ihn verworfen hatte, erweckte er ihnen David zum König, welchem er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Halleluja. Saul wurde leider verworfen, obwohl er eigentlich, haben wir letzte Woche gesehen, hatte alles eigentlich, was man sich vorstellen könnte, um ein großartiger König zu sein. Und doch hat er versagt. Ganz wichtigen Dingen. Und deswegen wollen wir hier anschauen, was machte David? Nun, Gott sagte, in Vers 22, der meinen ganzen Willen tun wird. Lesen wir vielleicht dann noch Vers 36, weil da wird noch was von ihm gesagt. Es heißt hier, denn David freilich entschlief, nachdem er seinem Geschlecht nach dem Willen Gottes gedient hatte und wurde zu seinen Vätern versammelt und sah die Verwesung. Es heißt, David hier entschlief, nachdem er seinem Geschlecht nach dem Willen Gottes gedient hatte. David war es wichtig, den Willen Gottes zu tun, in allem. Und wir sehen bei Saul, was ihn auf Abwägen brachte, war seine Angst vor Menschen, was andere Menschen dachten, war ihm wichtiger, als was Gott von ihm dachte. Aber war David wirklich so vollkommen und so perfekt? Nein, war überhaupt nicht. Das gibt einfach auch uns Hoffnung. Nicht, dass wir natürlich irgendwelche Ausreden suchen, um Fehler zu begehen, aber einfach, dass wir sehen, dass es nicht darum geht, vollkommen zu sein in allem, weil das ist das religiöse Bild, was einem vermittelt wird. Wehe du als Christ, machst irgendwo einen Fehler in deinem Leben. Gott wird auf dich der ganze Rache Gottes, der ganze Zorn Gottes auf dich herunterkommen lassen und dich abschreiben, vergessen. Nein, so ist es nicht. Denn auch König David, ich meine, das Allerbekannteste, was man von ihm weiß, ist, dass David ein Ehebrecher war. Ein Ehebrecher war mit Bathseba. Und nicht nur das, er macht es dann noch schlimmer, als er dann ihren Mann dann an die vorderste Front schickt, wo er ganz sicher umkommen wird. Und er wird dort getötet vom Feind. Und er wird dann sogar als Mörder dann dargestellt, weil er hat ihn mit Absicht ja umbringen lassen wollen. Ehebrecher und Mörder, mein lieber Gott, wie kannst du von ihm sagen, ein Mann nach meinem Herzen? Nun, David hat wohl gebüßt, auch dafür, was da geschehen ist, weil keine Sünde im Leben bleibt ungebüßt. Nicht von Gottes Seite, dass er jetzt den Zorn auf ihn brachte, sondern jede Handlung, die wir machen im Leben, hat Konsequenzen. Konsequenzen von anderen Menschen, die davon wissen, was passiert ist, was du getan hast, auch in seinen eigenen Kindern. Wir sehen bei David zum Beispiel, dass er es vernachlässigte, die Verantwortung seiner Familie wahrzunehmen. Als sein Sohn Amnon, die seine Halbschwester Tamar vergewaltigt hat, und als Absalom, der Bruder von Tamnon, davon erfährt, ja, hat er vor und wird dann auch Amnon auch umbringen und töten. Und David, anstatt dass er Amnon zur Rechenschaft zieht, dass er seine Halbschwester vergewaltigt hat, ja, tut nichts. Tut nichts. Das bringt viel, viel Leid hinein in die Familie von David, wie Absalom dann seinen Bruder Amnon dann umbringt. Wie Absalom dann selber 3 Jahre lang verbannt ist von David, will ihn nicht sehen. Schlussendlich erlaubt ihm wieder zurückzukommen, aber Absalom entreißt ihm das Reich und viele Leute folgen dann Absalom nach und so weiter. Ihr könnt die ganzen Geschichten lesen. David war nicht vollkommen. Ich habe es letztes Mal auch gesagt, wie David vorhatte, die Bundeslade, diesen Gotteskasten, welches in der Stiftshütte Mose war, das symbolisch war dort, wo die Gegenwart Gottes weilte. Aber unter König Saul ist die Bundeslade gestohlen worden, genommen worden von den Philistern. Die gaben es dann jemandem zurück und es war in einem Hause eines Mannes. Und David hat dann eine Stiftshütte in Jerusalem aufgestellt, auf dem Berg Zion, und sagt, ich hole die Bundeslade. Aber anstatt, dass er es so tut, wie Gott es bestimmt hat, auf den Schultern von den Priestern getragen zu werden, lässt es auf einem Karren ziehen. Und als die Ochsen, die diesen Karren ziehen, als sie dann ins Wanken kommt und ein Mann seine Hand ausstreckt, um die Bundeslade zu stützen, damit sie nicht herunterfällt, fällt dieser Mann tot um. Daher haben sie die ganze Geschichte von dem Hollywood-Film, ja, die Raiders of the Lost Ark oder was weiß ich, was da gewesen ist. Aber auf jeden Fall, David ist außer sich und versteht Gott nicht und lässt alles liegen, lässt die Bundeslade zu jemand anderem in sein Haus bringen, geht zurück nach Jerusalem und ist verärgert. Gott, wie kannst du so einen schönen Tag so auskommen lassen, dass einer stirbt, der eigentlich nur Gutes tun wollte? Es braucht Zeit, bis David auf den Gedanken kommt, dass Gott ihm das Wort gegeben hat und ihm geschrieben hat, im Buche Mose gesagt hat, dass die Bundeslade darf nur getragen werden von den Priestern und zwar auf ihren Schultern. Er hätte es besser wissen müssen. Wir müssen verstehen, es gibt gewisse Dinge, welches Gott wichtig sind. Deswegen müssen wir sie herausfinden, was sie sind. Umsonst haben wir dieses Wort hier nicht. Das ist nicht einfach nur, um das zu nehmen, was einem gefällt und das zu lassen, was man nicht will. Es gibt einige Dinge, die Gott wichtig sind. Aber gehen wir weiter. David missachtete die Anweisung wegen der Bundeslade. Dann hat er sie dann doch geholt, und zwar so, wie Gott es bestimmt hat, auf den Schultern von den Priestern ließ es tragen nach Jerusalem. Und sie hatten ein Riesenfest gefeiert und hat die Stiftshütte Davids dann eingerichtet mit 24 Stunden lang Lobpreis, welches dort gesungen wurde und vieles mehr, bis dann später dann der Tempel von seinem Sohn Salomon gebaut wurde. Vierte Sache von David. Eines Tages kommt ihm einfach ins Herz hinein, ja, er will das Volk zählen lassen, damit er genau weiß, wie viele Leute er hat, die kämpfen können. Aber Gott hat ihm gesagt, du sollst nicht die Leute zählen, weil es hängt nicht davon ab, wie viele ihr seid im Kampf, sondern es hängt davon ab, dass ihr für mich kämpft. Das tut, was ich euch auftrage. Aber David hörte nicht und er ließ dann das Volk zählen. Und dadurch brachte er viel Leid über das Volk, indem er Gott nicht gehorcht hat, auch in dem Punkt. Und viele andere haben dadurch gelitten. Wir müssen lernen, dass David war nicht vollkommen, nicht perfekt in allem, hat nicht in allem immer alles richtig gemacht. Aber dennoch hat er viele Dinge richtig gemacht, so sehr, dass auch mit all seinen Fehlern, dass Gott von ihm sagte, ein Mann, der nach meinem Herzen ist. Ein Mann, der weiß, in Ordnung zu bringen, wenn er auch mal fehl liegt. Es gab zwei Brüder, von denen erzählt wird, das waren ganz schlimme Typen, Die haben ihr ganzes Dorf haben sie terrorisiert. Viele Leute über den Tisch gezogen, viele Leute einfach zusammengeschlagen. Das waren die schlimmsten Brüder. Der junge Bruder, der starb dann. Und der ältere Bruder, der kam zum Pastor und sagte, Pastor, ich möchte, dass Sie die Beerdigung, die Abdankung halten. Aber ich will, dass Sie sagen, dass mein Bruder ein Heiliger war. Der Pastor sagt, das kann ich doch nicht machen. Ihr seid die schlimmsten Leute, die überhaupt in dieser Stadt sind. Ihr habt hier so viele Leute über den Tisch gezogen, Leute viel Böses angetan. Und der ältere Bruder, er sagte, ich will, dass Sie ihn ein Heiliger nennen. Und ich gebe Ihnen 10.000 Franken, wenn Sie das tun. Der Pastor, also nicht für ihn, sondern für die Kirche, ja, gab er das Geld. Er nahm das Geld für die Kirche und so kam die Abdankung. Und er fing an zu erzählen, ja, dieser Herr so und so, er war böse, er war schlecht, er hat so vielen Menschen viel Leid getan in dieser Stadt. Und fängt an, ihm wirklich zu sagen, was er war. Und der ältere Bruder wird immer wütender, sieht er ihm eben auch an. Aber der Pastor endet damit und sagt, aber mit all diesem Schlechten, all das Schlimme, was dieser Mann getan hat, ja, ist ein Heiliger im Vergleich zu seinem älteren Bruder. Ja. Also er hat sein Wort gehalten. Wie auch immer. Je nachdem, wie man es anschaut. Wir wollen anschauen, warum war David so ein besonderer Mann. Nun, erstens mal, David hatte ein treues Herz. Ein treues Herz, aber ein treuer Mann. Er hat Herausforderungen nicht gescheut. Nicht gescheut, wenn es darum ging. Er war verantwortungsbewusst, auch in kleinen Dingen. Er war treu. Auch wenn es nicht um so viel Wichtiges ging für eine ganze Nation, sondern in seinem eigenem Leben war er treu. Wir alle wissen, wie er Schafhirte war. Und außer da hier lesen wir mal eine Stelle im 1. Samuel, Kapitel 17. Als er vor dem König Saul steht, macht er folgende Aussage. In Vers 34. Da sagte David zu Saul, dein Knecht weidete die Schafe für seinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde wegtrug, so lief ich ihm nach und schlug auf ihn ein und entriss es seinem Rachen. Erhob er sich gegen mich, so ergriff ich ihn bei seinem Bart, schlug ihn und tötete ihn. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen. Und diesem unbeschnittenen Philister, das ist dieser Goliath, von dem wir alle wissen, soll es genauso ergehen wie einem von ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Was war bei David so besonders? Er war ja ein Schafhirte, hat auf die Schafe seines Vaters aufgepasst. Und als ein Löwe oder auch einmal ein Bär kam, ist er nicht um sein Leben gerannt, sondern er kämpfte für sie. Er setzte sich dafür ein. Er nahm die Verantwortung, die ihm übergeben war, ernst. Und das hat ihm dann auch später auch gedient. Als es dann dazu kam, dieser Goliath, dieser Riese aus den Schlachtreihen, der Philister kam und das ganze Volk Israel in Schrecken erfüllt hat, dass niemand, selbst der König Saul, der ein Kopf größer war als jeder andere, keiner wagte, gegen ihn zu kämpfen, weil der Philister sagte, lassen wir es einfach mal so anschauen, dass wir die ganzen Armeen alle gegen alle kämpfen lassen. Komm, ich kämpfe gegen einer von euch und wer gewinnt, der wird dem anderen dienen. Aber niemand kann. Aber David scheute sich nicht, Gott zu vertrauen, weil er lernte, Gott auch im Kleinen zu erleben. Er lernte, seine Verantwortung zu nehmen, die er hatte. Er wusste, die Ehre Gottes zu verteidigen im Kampf gegen Goliath. Das Interessante ist, dass seine Brüder, als er dann kam, sie hänselten ihn sogar. Als er kam, um Brote zu bringen, den Lunch zu bringen, Servola und Brot, seinen Brüdern, die dort waren, in den Schlachtreihen und warteten, wussten auch nicht, was tun, weil 30 Tage lang, jeden Tag kam dieser Goliath und rief, verhöhnte den Gott Israels. Und als David daherkam, haben seine Brüder gesagt, du bist nur gekommen, um zu sehen, ja, die Schlachtreihen und was da eigentlich alles geschieht und so. Aber David fand heraus, dieser Goliath, niemand kämpft gegen ihn, was ist denn mit euch los? Haben wir einen Bund bei Gott oder nicht? Der verhöhnt unseren allmächtigen Gott. Glauben wir wirklich unseren Gott, dass er das Rote Meer geteilt hat? Glauben wir wirklich daran, dass er der Allmächtige ist? Wenn ja, warum kämpft nicht jemand gegen diesen Goliath? David war ein treuer Mann, der einfach Gott treu blieb. Und ihm war es wichtig, wie der Name Gottes angeschaut wird, wie Gott gesehen wird. Und wenn notwendig, und er war ja kein Kämpfer, aber er sagte, da will ich gegen ihn in den Kampf ziehen. Er war eigentlich noch ein Jüngling, er war noch gar nicht geprobt im Kampf. Und Saul will ihn zuerst ja seine Rüstung anziehen, oder? Aber das war viel zu groß. Stell dir mal vor, oder? David ist nur ein Jüngling. Saul ist ein Kopf größer als jeder andere im Land. Stell dir mal vor, wie der ausgesehen hat mit der Rüstung, oder? Er sagt, nimm das Zeug weg. Es geht gar nicht. Weil ich werde den Sieg erringen, nicht aufgrund von einer Kampfrüstung, sondern wir werden den Sieg erringen, weil Gott für uns ist. Weil wir Gottes Ehre verteidigen. Gottes Ehre verteidigen. Wir dürfen niemals vergessen, es ist so wichtig für uns in unserem Alltag, dass wir Gottes Ehre verteidigen. Wir vertreten ihn, wir sind seine Botschafter. Was ist es, was wir tun und wie wir leben? Du sagst, ja, nein, wenn ich es ein bisschen so tue, dann ist es nicht so schlimm. Die Bibel sagt uns sogar, dass wir allen Anschein vom Bösen davor abweichen sollen. Warum? Damit wir keinen schlechten Schatten werfen auf unseren Gott. Jeden Anschein, auch wenn es in sich nicht falsch ist. Und sollte die Ehre Gottes größer sein als unseren eigenen Wohl oder so sollte es. Das war für David. Das war für David. Und er kämpfte gegen diesen Goliath. Und Saul nimmt ihn dafür. Warum eigentlich? Das hat mich auch schon mal gewundert. Dann habe ich es gerade wieder gelesen. Wie konnte Saul das ganze Volk Israel in den Händen einen Jungen übergeben? Oder ist doch komisch, oder? Aber David war nicht ganz unbekannt bei Saul. David war nämlich bereits schon der Harfenspieler für König Saul. Seitdem König Saul von Gott abgewichen ist, wurde er bedrängt von Depressionen. Und er ließ einen Harfenspieler finden, jemand, der spielen könnte in ganz Israel. Und siehe da, man fand David. Und man brachte ihm David. Und David war im Hause Sauls. Und wenn Saul wieder einen Anfall hatte, da war David da und spielte. Ja, Geige, Harfe, ein Saitenspiel. Er spielte etwas. Und als die Musik kam, ist die Depression gewichen vom König Saul. Er merkte, dass dieser David, der hat eine Salbung Gottes auf seinem Leben. Deswegen hat er ihm erlaubt, geh nur. Und er kämpfte gegen Goliath und hat es auch gewonnen. David wusste, seine Kraft vom Herrn zu holen. Als er mal spät in einer Schlacht war, unterwegs und sie nach Hause kamen, er mit seinen Männern, ist in der Zwischenzeit der andere Feind eingefallen in ihr Dorf, haben ihre Kinder und Frauen und alles genommen, was sie hatten. Und Davids Leute waren so niedergeschlagen, so zerschlagen daran, dass sie sogar David steinigen wollten. Wie waren so verärgert darüber. Was tut David? Auch seine Frauen, seine Kinder sind weggenommen worden. David weiß, zum Herrn zu gehen. Und das heißt, er erstarkte im Herrn, als er den Herrn suchte. Und so gingen sie den Feind auch nach und holten auch alles wieder zurück. Als David einen Ort suchte, um Gott ein Opfer darzubringen, Gott zu dienen, Gott anzubeten, auf dem Berg Moria. Und ein Mann war dort und sagte, ich werde dir dieses Stück Land schenken. Du kannst das Land haben, um hier dein Altar zu Gott zu bauen. Und David sagte, nein. Ich werde nicht Gott etwas bringen, das mir nicht selber gehört hat oder ich selber nicht etwas dafür bezahlt habe. So kaufte er auch das Land und er hat dann ein Opfer dargebracht auf den Berg Moria, wo dann später auch der Tempel stehen würde. David war ein treuer Mann. Er war bereit, Herausforderungen anzunehmen. Er war bereit, für die Ehre Gottes einzustehen. Ist nicht immer einfach. Wo sind wir? Was macht es aus für David? Ja, genau das. Zweitens, David hatte ein demütiges Herz. Er erkannte seine eigenen Schwächen. Er wusste, er kann es nicht selber. Er war demütig. Hat sich nicht immer in den Vordergrund gestellt. Er war ja nicht nachtragend, als Samuel zum Hause seines Vaters kam und sagte, Gott hat mich berufen hierher, um einer deiner Söhne zum König zu salben. Und Isai, er brachte alle seine Söhne hervor, aber keiner von denen war es. Und dann fragte Samuel, hast du nicht noch einen? Er sagt, ja, einen habe ich ja noch, stimmt. Der ist draußen mit dem Chef. Aber das kann doch der nicht sein. Der kann es doch nicht sein. Aber als er ihn holt, wir kennen ja die Story, hat Gott zu Samuel gesagt, auf, salbe ihn, er ist der nächste König. Und er wurde gesalbt von Samuel zum König, obwohl König Saul noch viele Jahre in seinem Dienst als König dienen würde. Aber David wurde bereits schon gesalbt als nächster König. Aber war nicht nachtragend, als sein Vater ihn dann später schickt, ja, mit dem Lunch für seine Brüder, die in den Schlachtreihen dort stehen mit Goliath, sagt nicht David, ja, kannst selber gehen. Ich bin ja nicht wichtig für dich. David hat sich nie selber groß gemacht, wichtig gemacht. Als gesalbter König, das war bereits schon geschehen, und er berufen wird an den Hof Sauls, um für König Saul zu spielen, damit seine Depressionen nachlassen. Sag nicht David, ja, was soll ich für der König? Ich bin schon gesalbt als König. Nein, er war dort und er diente dem König Saul, obwohl Samuel bereits schon ihn zum nächsten König, und er wusste, dass König Saul bereits schon von Gott verworfen worden ist, aber er war noch der König. Aber David, er diente ihm. Er war auch nicht nachtragend, als König Saul ihm nicht seine Tochter gab zur Frau. Ihr wisst ja, das war ja eigentlich das, David. Er war ja auch ein junger Mann, er hat ja eigentlich gefragt, was wird dem geschehen, der diesen Goliath schlägt? Natürlich ging es ihm um den Ruf Gottes, aber wollte auch wissen, ja, was gibt es denn so schnell? Und man hat ihm gesagt, ja, wer diesen Goliath schlagen wird, ja, der wird die Tochter des Königs bekommen zur Frau. David sagt sich, scheint kein schlechter Deal, also gut, ja. Machen wir das auch. Und hier sehen wir in Kapitel 18, sollte hier eigentlich die Frau kriegen? Es heißt hier in Kapitel 18, Vers 6. Und es geschah, als sie heimkamen, dass David vom Sieg über die Philister zurückkehrte, zogen die Frauen aus allen Städten Israels zu Gesang und Reigen dem König Saul. Bin ich im richtigen? Nein, Entschuldigung, Vers 17. Nein, wo ist sie? Ich versuche die andere. Ja, lesen wir ab Vers 17. Und Saul sagte zu David, siehe, meine älteste Tochter Merab will ich dir zur Frau geben. Ja, das war, was ihm versprochen wurde. Sei mir nur ein tapferer Mann und führe die Kriege des Herrn. Saul aber dachte, meine Hand soll nicht gegen ihn sein, sondern die Hand der Philister soll gegen David sein. Und David antwortete Saul, wer bin ich und was ist meine Familie und die Sippe meines Vaters in Israel, dass ich des Königs Schwiegersohn werden soll? Hier sehen wir noch einmal sein demütiges Herz. Er sagt nicht, ja selbstverständlich, ich werde jetzt den Schwiegersohn des Königs. Nein, er sagt, wer bin ich, dass ich das überhaupt bekommen sollte? Teil des Königsfamilie. Seht ihr sein demütiges Herz? Er hat sich nicht einmal gesagt, das steht mir zu. Aber was passiert hier? Schau mal, was Saul macht mit ihm. Aber wo sind wir hier? Und Vers 19. Und es geschah zu der Zeit, als Merab, die Tochter Sauls, David gegeben werden sollte, wurde sie Adriel, dem Meholatiter, zur Frau gegeben. Also hat sie einfach einen anderen gegeben. Aber Michal, die Tochter Sauls, liebte David. Das berichtete man Saul und es war ihm recht. Und Saul sagte, ich will sie ihm geben, damit sie ihm zur Falle wird und die Hand der Philister gegen ihn ist. Und Saul sagte zu David, zum zweiten Mal sollst du heute meinen Schwiegersohn werden. Aber Saul macht es noch gemeiner. Er sagt, ja, oder lesen wir noch ein bisschen weiter hier in Vers 23. Und die Knechte Sauls redeten diese Worte vor den Ohren Davids. David aber sagte, ist es ein geringes in euren Augen, des Königs Schwiegersohn zu werden? Ich bin nur ein armer und geringer Mann. Also auch hier sagt noch einmal, obwohl es eigentlich verdient hat, die Tochter zu kriegen, sagt er, wer bin ich, dass ich das Königsschwiegersohn werden sollte? Und Sarah macht es für ihn noch schwieriger, sagt, okay, du bist arm, du willst was dafür geben, also du musst mir 100 Vorhäute der Philister bringen. Ja, also Philister umbringen und ihre Vorhäute. Ja, interessante Situation, aber wie auch immer. Und David geht hin und er schlägt 200 und bringt 200. Denn Gott war mit ihm. Und so kriegt er dann Micha. Aber David war nicht nachtragend. Seht ihr das hier? Also es ist erstaunlich, muss ich schon sagen. Ich hätte dem König Saul eine kleine... Ja. Dann sehen wir auch am Ende, als König Saul schlussendlich doch stirbt und er bringt sich ja selber um, indem er sich auf sein Schwert stürzt, bevor die Philister kommen, um ihn gefangen zu nehmen. David trauert um den König Saul. Er trauert um ihn. Weil der König, den Gott eingesetzt hat, ja, gestorben ist. Er trauert um ihn. Was sehen wir bei David? Wir sehen, dass er ein treues Herz hatte. Er kämpfte für die Ehre Gottes. Aber er war auch ein demütiger Mann. Er hat nichts einfach in Aussicht gestellt, was er verdient hat, was ihm zusteht. Sondern er lebte als ein Mensch, der einfach Gott diente. Und er war dankbar für alles, was man ihm entgegengebracht hat. Er war bereit, auch vor Gott zu tanzen. Ihr wisst, man liest ja hier, als David dann die Bundeslade nach Jerusalem bringt. Als König, er fängt an zu tanzen, ganz wild. Ja, lässt seinen königlichen Mantel zurück und tanzt wie ein normaler Mensch unter dem Volk. Und seine Frau, die Michal hier, seine Frau ärgert sich darüber. Wie kannst du als König, ja, als König unter dem Volk einmal tanzen, wie jeder andere einfach das macht? Und David sagte, ich bin einfach ein Mensch wie jeder andere. Und es macht ihm nichts aus und er tanzte wie wild vor Freude vor dem Herrn, unter dem Volk, mit dem Volk, weil er hat sich nicht einfach, ja, über alle anderen gestellt. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wir alle wissen, wie es steht, dass Stolz kommt vor dem Fall. Amen. Drittens, er hatte ein bußfertiges Herz. Nun, er war nicht vollkommen, das haben wir schon gesehen. Aber wenn er sich bewusst war, wo er fehlgegangen ist, dann war er schnell dabei, das in Ordnung zu bringen, Buße zu tun. Und das können wir hier lesen. Gehen wir zum 2. Samuel, Kapitel 11. Und ich nehme die Geschichte auf, wo er dann Ehebruch begeht mit Bathseba. Das Problem war, dass David eigentlich nicht seine Pflichten erfüllt hat. Das ist oftmals, wann Sünde eigentlich wieder eine Tür hat, oftmals uns gefangen zu nehmen oder wann wir in Versuchung geraten, wenn wir es nicht müssten. Denn hier steht in Kapitel 11 und Vers 1, und es geschah bei der Wiederkehr des Jahres zur Zeit, wenn die Könige ins Feld ausziehen, da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel aus, und sie verheerten das Land der Söhne Ammon und belagerten Rabba. David aber, seht ihr das aber, blieb in Jerusalem. Es ist die Zeit, wo die Könige ausziehen in den Kampf. David war ja König. Warum ist er nicht ausgezogen? Er schickte einfach Joab, seinen Heeresführer, schickte ihn und die anderen und er blieb in Jerusalem zurück. Und das war genau der Moment, wo er aufs Dach geht und er sieht dann die Bathseba auf einem anderen Dach, ja, und hat Lust nach ihr und lässt sie rufen, schläft mit ihr. Sie wird schwanger, als ihm festgestellt wird, dass sie schwanger ist. Ja, muss er das irgendwie vertuschen, oder? Und er ruft ihren Mann Uriah von den Schlachtreihen und sagt, Uriah, komm nach Hause. Du kannst mal Urlaub machen, nimm ein bisschen Zeit mit deiner Frau. Weil dann könnte er nämlich sagen, das Kind von ihr ist von Uriah. Aber siehe da, Uriah war ein rechtschaffener Mann und er sagte, ich kann meine Leute nicht zurücklassen im Feld, im Kampf und ich zurückgehe zu meiner Frau. Das werde ich nicht tun, ich bleibe hier. Und so was tut David dann eben? Eine Lüge folgt der nächsten, eine Sünde folgt der nächsten, es wird immer schlimmer. Ich hoffe, wir haben das gelernt, oder? Und was tut er dann? Dann lässt er Joab sagen, Joab, stell Uriah an die vorderste Front, dort, wo eigentlich alle umkommen. Und er stellt ihn dahin und so wurde er umgebracht. Und so wurde David nicht nur zu einem Ehebrecher, sondern auch zu einem Mörder. Wie fing es an, als er nicht eigentlich dort war, wo er eigentlich sein sollte als König? Er hätte selber im Kampf sein sollen, aber er blieb zurück, ja, und öffnete damit die Tür. Es ist wichtig, dass wir in den Plan und den Willen Gottes wandeln, was Gott für uns hat. Weil sonst öffnen wir uns für Versuchungen. Öffnen wir uns, in Versuchungen hineinzufallen, die nicht notwendig sind. Aber David wird dann schlussendlich konfrontiert. Da gab es einen Propheten namens Nathan, der zu ihm kommt. Und Nathan ist ein weiser Mann. Und so konfrontiert er ihn nicht sofort damit, mit seiner Schuld, mit dem, was er getan hat. Sondern er erzählt ihm eine Geschichte. Eine Geschichte von einem reichen Mann, der viele Schafherden hat. Und einen armen Mann, der nur ein Schäfchen hat, den er ganz besonders lieb hat. Und dieser reiche Mann, der kriegt Besuch. Und er will ihm ein Lamm darbringen als ein Abendessen, etwas ganz Besonderes machen. Aber der reiche Mann, der wollte nicht eines von seinen nehmen. Und so nahm er das Lämmlein, das einzige Lämmlein, das dieser arme Mann hatte, nahm es ihm einfach weg und hat dieses Lämmlein dann als Essen seinem Besuch vorgestellt. Und als David diese Geschichte hört, als König, was geschehen ist in seinem Reich, wer das gemacht hat, schau mal an, wie David reagiert hier in Vers, im 2. Samuel Kapitel 12 und Vers 13, glaube ich ist es, oder nein, Vers 5. Da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann und er sagte zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, ist ein Sohn des Todes. Das Lamm aber soll er vierfach erstatten dafür, dass er diese Sache getan hat, weil es ihm um den Armen nicht leid getan hat. Da sagte Nathan zu David, du bist der Mann. Du bist der Mann. Was tut David dann? Nicht wie König Saul. König Saul hätte gesagt, ja, aber weißt du, das und dies und irgendwelche Ausreden gefunden, sondern als er konfrontiert wird, als ihm bewusst wird, was er getan hat, in Vers 13, da sagte David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sagte zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggetan, du wirst nicht sterben. Was tut David? Er tut Buße. Er tut Buße. Ein Mann nach dem Herzen Gottes zu sein, ist jemand, der, wenn er konfrontiert wird, wenn man sich bewusst wird, dass man was Falsches gemacht hat, dass man Mann genug ist, Mensch genug ist, dazu zu stehen und Buße zu tun, es in Ordnung zu bringen. Es zu korrigieren, zurückzugeben, was man genommen hat oder was man falsch gemacht hat. David war dieser Mann. David war dieser Mann. Ich weiß nicht, wie oft ich es auch schon erlebt habe, Leute, die konfrontiert worden sind mit Ehebruch, die gesagt haben, nein, das war ich nicht, das war ich nicht. Wisst ihr, es ist immer einfacher, wenn man selber eigentlich eine Schuld an den Tag bringt, als wenn du konfrontiert wirst damit. Weil auch wenn du nachher konfrontiert wirst damit und du sagst, dass es dir leid tut, weiß man nicht, ob es dir leid tut, dass du erwischt worden bist oder dass es dir leid tut wegen dem, was du gemacht hast. Ja? Es ist viel schwieriger, Vertrauen wieder aufzubauen, als wenn man selber eigentlich es an den Tag bringt. Und der Heilige Geist haben wir, der uns eben in unser Herzen redet, der uns hilft, der uns überführen wird, wenn wir irgendwo falsch liegen, wenn wir irgendwas gesagt haben, getan haben, was jemanden Leid bereitet hat. Wenn ich höre, dass irgendjemand sich verletzt fühlt wegen etwas, was ich gesagt habe, obwohl ich es nicht absichtlich gemacht habe, dann will ich es in Ordnung bringen, dann tue ich das auch. Habe auch schon genügend Mal Buße getan für Dinge, wo ich das Empfinden hatte, ich habe nichts Falsches gemacht, aber die Person empfand es als falsch. Ich habe kein Problem damit zu sagen, das tut mir leid. Ich wollte das nicht. Es tut mir leid, dass du das so empfunden hast. Ich muss aber nicht sagen, es tut mir leid, dass du so dumm bist. Das ist nicht Buße tun. Amen. Ein bußfertiges Herz haben. Paul, wie David es auch tat, als er das Volk gezählt hat, als er das nicht tun sollte, wie er auch da Buße getan hat vor dem Herrn. Buße tun vor Gott Und natürlich vor Menschen, wenn wir ihnen zuleide Dinge getan haben. Das ist, was es ausmacht. Ein Herz nach dem, eine Person nach dem Herzen Gottes zu sein. Es braucht Größe, um Fehler zuzugeben. Ich habe auch gegenüber meinen Kindern über die Jahre immer wieder Buße getan. Wenn ich was, vielleicht was ich gesagt habe, war in Ordnung, aber wie ich es gesagt habe, war falsch. Muss es in Ordnung bringen. Vielleicht habe ich ein bisschen zu viel Temperament in dem Moment gehabt. Habe mich entschuldigt dafür. Ich entschuldige mich auch beim Herrn, wenn ich manchmal bei ihm daneben liege, wo ich vielleicht nicht auf seine Stimme gehört habe und er mir was gesagt hat und ich bin trotzdem in eine andere Richtung gegangen und merkte später, dass ich beim Herrn mich entschuldige. Das heißt, dass ich mich nicht selber fertig mache. Ich tue mich nicht selber irgendwo einsperren, ich bin das Schlimmste vom Schlimmsten, Gott kann mich nie mehr wieder mögen oder was. Das ist, wenn man sich selber nicht vergeben kann. Wenn Gott dir vergibt, wer bist du zu sagen, dass du nicht vergebenswürdig bist? Wir müssen lernen, dass wir nicht größer sind als Gott selber, dass wenn er uns vergeben kann, müssen wir lernen, uns selber zu vergeben. Das ist manchmal das Schwierigste, weil wir enttäuscht sind. Was haben wir erlaubt? Was haben wir für eine Entscheidung getroffen? Was haben wir für etwas getan, was wir niemals gedacht hätten, dass wir sowas tun würden? Ich weiß von Freunden, von mir persönlich, die nie rausgekommen sind, weil sie sich selber nie vergeben konnten. Das ist tragisch. David hat ein bußfertiges Herz. Er war bereit, Fehler zuzugeben. Nicht Entschuldigungen für Fehler zu finden, das war Saul. Man hat immer eine Entschuldigung. Ja, aber es war eben, ich habe es gemacht, aber es war eigentlich seine Schuld. Nein, es war die Schuld von meinen Vorfahren. Nein, es war die Schuld von meiner Erziehung. Nein, es war die Schuld von meinen Eltern. Nein, ja, ich habe das gemacht, aber eigentlich ist Adam und Eva schuld. Das war König Saul. Ja. Immer eine Ausrede finden, bis er zuletzt eigentlich in die Ecke gedrängt wurde und sagte, du hast recht, Samuel, ich habe die Menschen gefürchtet, ja, und ich habe falsch gehandelt, ich habe das Wort des Herrn nicht erfüllt, wie es mir gesagt worden ist. Und das Letzte, David hatte ein ergebenes Herz. Er hat eine Leidenschaft und eine Liebe für Gott. Eine Leidenschaft und eine Liebe für ihn. Nichts zeigt mir das mehr, als wenn ich Psalm 119 lese. Psalm 119 ist das längste Psalm. Also musst du ein bisschen Zeit haben, wenn du den zu Ende lesen möchtest. Aber ich kann dir sagen, nichts erhebt mein Geist mehr, als wenn ich mir die Zeit nehme, diesen Psalm laut vor mir hinzulesen, als ein Gebet vor dem Herrn. Und hier sehen wir einfach, wie, wenn wir einfach den Anfang hier anschauen, Vers 1, glücklich sind die, die im Wege untadelig sind, die im Gesetz des Herrn wandeln. Glücklich sind die, seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auch kein Unrecht tun, die auf seinen Wegen wandeln und so weiter und so fort. Der Psalm ist voll davon, wie David es einfach liebt, Gottes Wort zu erfüllen, Gott zu dienen, Gott zu lieben in all dem. Er war Gott ergeben. Er war Gott ergeben. Und er zeigt das sogar so sehr darin, als König Saul ihm nach seinem Leben trachtet. Jahrelang. David muss fliehen. Dabei hat David ja gar nichts Falsches gemacht. Er war bereits schon als König gesalbt worden. Aber König Saul, der war depressiv, der war zornig, der wollte David das Leben nehmen. Und da ist ihm immer wieder hinterhergegangen. Nicht nur einmal, sondern zweimal hatte David die Gelegenheit, ihn zu töten, als er ihn eigentlich umbringen wollte. David war in der Höhle zusammen mit seinen Leuten ganz weit hinten. Es war eine große Höhle scheinbar und König Saul war unterwegs in der Wüste Engedi und musste kurz auf die Toilette. Ja. Und er geht hier in diese Höhle, um auf die Toilette zu gehen. Das steht so in der Bibel, ja. Es steht nämlich dort, er ging in die Höhle, um seine Füße zu bedecken. Das heißt, auf die Toilette gehen, auf nette Art und Weise. Damals hatten sie ja keine Hosen, oder? Hatten sie ja Kleider, oder? Und seine Füße zu bedecken, heißt ja, dass man ja das macht, was man macht. Und David war hinten in der Höhle. Und seine Leute sagen ihm, David, geh hin. Jetzt, Gott hat ihn in deine Hand gegeben. Jetzt kannst du ihn umbringen. Das ist eine Gotteschance, das dir gegeben wurde. Und David sagte, nein, ich werde es nicht tun, weil Gott hat ihn eingesetzt. Gott muss ihn rausnehmen. Ich werde es nicht tun. Zweimal im Leben hatte er die Chance, König Saul zu töten, umzubringen. Aber er tat es nicht. Er sagte, Gott hat ihn gesalbt, Gott hat ihn eingesetzt, Gott wird ihn wieder rausnehmen. Wow. Er sagte, Gott muss es tun. Er sagte so, ich werde den Gesalbten Gottes nicht antasten. David war Gott ergeben. Davids größtes Herz war, dem Herrn ein Tempel zu bauen. Weil eines Tages wachte David auf und er sah, in was für einem Palast er als König wohnte, auf dem Berg Zion. Und er sah dann die Hütte, die er aufgestellt hatte, wo die Bundeslade drin war, wo Gott war. Das war, was Gott darstellte. Und er sagt, das darf doch nicht sein. Ich wohne in einem Palast und Gott ist einem Zelt. Und er sagte, Gott, ich will dir einen Tempel bauen. Ich werde dir das großartig bauen. Gott sagt zu ihm, David, nein, kannst du nicht. Aber dein Sohn soll's tun. Du hast zu viel Blut vergossen. Dein Sohn Solomon soll's bauen. Und David hat nicht gesagt, nein, ich will es bauen. Ich will es bauen. Das war sein größter Wunsch. Und er lässt es seinen Sohn bauen. Aber David bereitet alles vor. Er tut das, was er tun kann. Er holt alle Materialien. Er holt die Zeder aus dem Libanon. Er holt Holz, er holt Gold, er holt Steine. Er holt alles, bereitet alles vor, dass wenn der Tag kommt, wo Solomon dann König ist, Solomon, hier hast du die Lego-Steine. Du brauchst sie nur zusammenzusetzen. David war Gott ergeben. Er tat es, was Gott wollte. Natürlich hat er auch seine Fehler gemacht. Aber wo er es wusste, hat er sich Gott hingegeben. Er akzeptierte Gottes Urteil. Als dann Bathseba, das Kind, das erzeugt wurde durch Ehebruch von David, geboren wurde, ist das Kind gleich gestorben. Gott sagte ihm, das Kind kann nicht leben, weil das wird immer ein Affront sein für alle Völker, was du hier gemacht hast. Und David betete. Er betete, er fastete, er aß nicht für eine ganze Woche. Aber das Kind schlussendlich starb am Ende von dieser Woche. Und er stand auf und waschte sich ging seines Weges als König und machte seine Dienste. Und seine Leute fragten ihn, als das Kind noch lebte, ja, da hast du getraut und jetzt, wo es gestorben ist, trauerst du nicht mehr, was ist mit dir los? Und David sagt, ich dachte, es während der Zeit, vielleicht würde ich noch Gnade finden, vielleicht gab es noch einen Weg, um die Situation noch zu ändern. Aber es gab es nicht mehr. Was soll ich denn noch trauen? David akzeptierte Gottes Urteil, Gottes Wege, Gottes Wort. Nicht immer verstehen wir alles. Aber David war Gott ergeben, auch wenn er es nicht verstanden hat. Und es gibt Dinge, die man nicht versteht in der Bibel. Wieso und warum und sowas. Dass wir Gott vorwerfen können. Aber warum hat David ein Mensch nach dem Herzen Gottes? Weil er Gott ergeben war und sagte, ich verstehe zwar einige Dinge nicht. Und ich überlasse das dir, mir das eines Tages aufzuzeigen. Aber ich weiß, dass du ein gerechter, ein heiliger, ein liebender, ein dienender, gnädiger Gott bist. Und ich will dir dienen alle Tage meines Lebens. Zum Abschluss, 1. Thessaloniker, Kapitel 2. Diese vier Dinge möchte ich, dass wir sie einfach zu Herzen nehmen. Und wenn du die Geschichte von David liest, im 1. und 2. Samuel, dass du dir vielleicht diese vier Bereiche zu Herzen nimmst, dass David treu war, er demütig war, er schnell Buße tat und er Gott hingegeben war. Vier Dinge. Er hat Herausforderungen nicht gescheut, um Gottes Name Ehre zu erweisen. Er erkannte seine eigene Schwachheit in der Demut. Er war bereit, seine Fehler zuzugeben, als er Buße tat. Und er hatte eine Leidenschaft und eine Liebe für Gott, dem er immer wieder durch seine Hingabe an ihm gezeigt hat. 1. Thessaloniker 2, Vers 3, es heißt hier, wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, Entschuldigung, 1. Thessaloniker 2, Entschuldigung, Vers 3 und 4, denn unsere Ermahnung geschah nicht aus Irrtum, auch nicht aus Unlauterkeit, auch nicht mit List, sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir nicht, um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Gott prüfe unser Herz. Lass unser Herz ein Herz sein, das dir wohlgefällig ist. Ein treues Herz, demütiges Herz, ein hingegebenes Herz und ein bußfertiges Herz mögen wir vor dir sein. Halleluja. Glory to God. Lass uns aufstehen miteinander. Oh Jesus, in dieser Zeit mehr denn je, Herr, werden Menschen gesucht und gebraucht, Herr, die auch ein Herz haben wie David. Menschen, die nicht vollkommen sind, aber die aber ein vollkommenes Herz für dich haben, Herr. Und auch wenn es Situationen gibt, wo unser Herz auch abweicht, Herr, dass du wirklich die Vollmacht hast, uns auch dies zu offenbaren, Herr. Lass uns nicht in der Finsternis und im Dunkel und im Nebel des Alltages untergehen, Herr, mit falschen Emotionen und Gedanken und Wege, Herr, sondern offenbare du dich uns, Herr, mit jedem Tag mehr und mehr, Herr, sodass wir dir dienen, Herr, sodass du, dein Name groß gemacht wird, Herr, sodass wir solche sind, denen Herz du auch täglich prüfen kannst, Jesus. Denn wir sind nicht da, um Menschen zu gefallen, Herr, sondern solche zu sein, die dir gefallen, Jesus. Hilf uns im Glauben zu wandeln, Herr. Denn wir wissen wohl, dass der Glaube an dich dir wohl gefällt, Herr. Herausforderungen anzunehmen, Herr. Für deinen Namen zu stehen, Herr. Hab Lob und hab Dank, Jesus. Dass wir mit dir gehen, auch wenn wir manchmal Dinge nicht verstehen. Denn wir sind dir ergeben, Herr. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. So wie wir uns Gott ergeben möchten, hat er sich für uns hingegeben. Indem er seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, sandte. Um dafür zu sorgen, dass wir in ewige Gemeinschaft mit Gott stehen können. Jesus ging ans Kreuz, er vergoss sein Blut, er litt dort und es ist am dritten Tag auferstanden und uns befohlen, dass wir sein Opfer für uns immer wieder zu Herzen führen sollen. Dass wir nicht aus eigenen Werken vor Gott gerecht gemacht werden, sondern durch das Werk Jesu Christi. Dass er uns liebt über alles, indem dass er seinen Sohn sogar geschickt hat für dich und für mich. So wertvoll und kostbar bist du. Bevor wir das Abendmahl verteilen heute Morgen, möchte ich, dass jeder weiß, der hier steht, der hier ist, kannst es nicht verdienen, vom Abendmahl zu nehmen. Du kannst nur dein Herz öffnen und sagen, Herr Jesus, sei du mein Herr. Ich nehme dein Opferwerk an für mich. Die Bibel sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Es ist nicht ein Verdienst, den wir darbringen. Vielleicht bist du hier oder über Livestream und du sagst, oh, ich fühle mich nicht würdig, davon zu nehmen. Ich habe so viel in meinem Leben falsch gemacht. So viel genau das Gegenteil von König David. Aber die Bibel sagt, dass wenn wir ein bußfertiges Herz haben und zu ihm kommen, dass er treu und gerecht ist, uns unsere Sünden zu vergeben und zu reinigen von aller Ungerechtigkeit. Er ist da. Auch wenn du als Gläubiger mit dem Herrn schon unterwegs warst, aber irgendwas hat dich aus der Bahn geworfen und heute Morgen hier an diesem Gottesdienst, in dieser Predigt hörst du zu und du sagst, oh, hätte ich dieses und jenes nur nie gemacht. Aber Gott sagt, schau nicht zurück, sondern schau vorwärts. Und beginne heute Morgen, indem du das Abendmahl auch nimmst und dadurch auch handelst, gemäß deinem Herzen zu sagen, Jesus, sei du mein Herr und vergib du mir. Häupte geneigt, Augen geschlossen, einen kurzen Moment hier, möchte ich gemeinsam mit uns ein Gebet sprechen und anschließend werden wir das Abendmahl verteilen, sodass jeder hier davon nehmen kann. der dieses Gebet von Herzen einfach spricht. Lieber Gott im Himmel, ich glaube an den Herrn Jesus, dass er für mich gestorben und auferstanden ist, um mir meine Sünden zu vergeben und mir ein neues Leben zu schenken. Herr, prüfe mein Herz. Ich lege mein Herz vor dir hin. Und ich danke dir für Vergebung. Danke dir für den Heiligen Geist und Rettung. Erfülle mich von neuem mit deiner Gegenwart. In Jesu Namen. Amen. Amen.